Live am 38C3. Alle Vorträge am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und eine weitere Sprache übersetzt. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit dem Hashtag C3Lingo. Eure Übersetzerinnen für diesen Tag sind Joho und PHMY. Wir benutzen FPGAs gerne, um Sachen schnell zu machen, und gibt einen netten Applaus und genießt den Vortrag. Danke für die nette Einführung und willkommen zu meinem Vortrag. Ich arbeite an einer Universität. Unsere Gruppe heißt Novel Computing Technologies und wir arbeiten vor allem FPGAs und mit CAD-Tools und wir versuchen, partielle Rekonfigurationen zu machen. Wir gucken, wie verlässlich die sind. In einem modernen Datencenter hat man FPGAs. Wir machen Anwendungen in Bezug auf FPGAs. Heute will das zu Embedded FPGAs, und wir gucken auf Hardware-Sicherheit, und wir haben ein tolles Projekt, das 16.000 RISC-V-Threads auf einen einzelnen FPGA bringt. Wir bekommen die Performance viel mehr in RISC-3-Lookup. Gibt es auch jemanden, der uns nachher in so einem Breakout trifft? Eine Folie zu Sicherheit, weil da nicht viele drüber gehört. Man versucht, den Stromverbrauch auf einem Chip zu minimieren. Und wir versuchen, das andersrum zu brauchen. Wie viel Energie kann man mit einem Chip tatsächlich verbrauchen? Und wir nennen das das Powerhamming-Potenzial. Das Powerhamming-Potenzial von einem Datenserver FPGA ist 15 Kilowatt. Man kann einen 6 Gigahertz Oszillator nehmen und man kann das auf allen Leitungen draufpannen und man kann die Energie aufzeichnen und dann mit dem Lookup-Table und mit einem Lookup-Table kann man 100 Milliwatt erzeugen und ein Datencenter FPGA hat sehr viel Gas und dadurch bekommt man auch diesen Wert. Und das schnellste ist 6 Gigahertz. Und dann versuchen wir, diese Chips durchzubrennen, und wir gehen mit der Energie höher. Und die Powerdichte ist die gleiche wie die Hitze auf der Oberfläche auf der Sonne und die Chips über Seiten. Und wir sehen in einer Woche 5% Alterung. Und aber zurück zum tatsächlichen Thema. Kurze Einführung in FPGAs. Für Leute, die nicht so bekannt damit sind und wie man das mit einem CPU vergleicht. Das ist die Idee von einem fundamentellen von Neumann-Modell. Man hat da seine CPU irgendwo und man hat einen Operationsstream und dann wird einem erzählt, was für Operationen machen muss, wo man seine Ergebnisse hinschreiben muss und so weiter. Das wichtige Ding, die wichtige Sache hier ist, dass man eine ziemlich teure Speicheroperation hat, um seine Befehle zu bekommen. Und man hat einen Kreislauf, um das auszuführen. Und stattdessen hat man dann überlegt, man hat ein SIMD gemacht, und um das gleichzeitig machen. Und dann hat man Milliarden von Transistoren auf einem Chip. Und dann machen wir es gleich. Und das ist dann das vereinfachte Modell von einem GPU. Auf einem FPGA könnten wir das Gleiche machen, aber was wir normalerweise versuchen zu machen, einen Datenpfad zu erzeugen. Und so wie das funktioniert und was wir hier machen, auf der CPU-Seite in der sequenziellen Ausführung, und wir klappen das im Raum aus. Und statt der Operationen pucken wir dann eine Multiplikation aus. Und dann haben wir in der Mitte das eine Rotation. Und das kann bei uns nur eine andere Verkabelung sein. Beim FPGA zähle ich das noch nicht mal als Befehl. Und dann ist das mehr so wie in eine Fließbandarbeit. Und das Ergebnis wird ausgepackt und dann wird gleich mit der nächsten Multiplikation weitergemacht. Ein Weg, sich das anzugucken, auf einem CPU, wenn man das programmiert, dann programmiert man mit einer bestimmten Architektur. Auf einem FPGA, da gibt es keine Architektur. Da musst du die Architektur entwickeln. und dadurch kann man viel Optimierung machen. Die ganze Programmierbarkeit kommt aber auch mit Kosten. Und deswegen muss man anpassen, was man programmieren möchte. Und eine schöne Darstellung, wie FPGAs tatsächlich funktionieren. Dass man nur in seinen Chip reintut, was man braucht, um sein Problem zu lösen. Daher bekommt ihr die Idee dahinter. Wie funktionieren FPGAs? Basierende Gerät ist eine Lookup-Tabelle und aus dem Output kann man größere kombinatorische Pfade tun und einen Flip-Flop. Und wenn man einen NAND-Gate-Gatter und einen AND-Gate-Gatter hier bauen, kann man nur seine Logik-Tabelle ausfüllen. Und dann hat man überall 0, außer auf das letzte, wo man ein 1 rausbekommt. Das Rot ist dann ein Beispiel für ein OR. Und wie das dann implementiert ist, das ist auf der linken Seite in dem Bild gezeigt. Das ist nur ein großer Multiplexer. Die blauen Boxen, die ihr da seht, das sind die Konfigurationsbits, die ihr programmiert, wenn man seinen Bitstream dahin hochlädt. Und wenn ihr nochmal hinguckt, dann seht ihr da auch Multiplexer. Dann seht ihr in den Lookup-Tabellen, die blauen Boxen sind dann zu den Dateninput verbunden und die sind zu den Flag-Inputs verbunden. Und was ich erzählen möchte, unabhängig ob es Logik oder Routing ist, FPGAs, was ich sagen möchte, ist, dass FPGAs aus großen Multiplexern, vielen Multiplexern gebaut werden und diesen Konfigurationen Latches. Und worauf man sich dann fokussiert, ist diese Multiplexer zu optimieren und diese Latches. Das bekommt man die meiste Performance-Verbesserung, die man dann bekommt. Dann bekommt man diese große Fabrik, und das ist ein Screenshot aus dem Tool, aus unserer Werkzeugkette. Dann kann man Bitstreams erzeugen. Dann kann man die Netzliste in diesen Editor laden. Dann kann man sehen, wie es physikalisch auf dem Chip implementiert ist. Und das sieht sehr ähnlich zu Tools von anderen FPGA-Herstellern. Wir haben unterschiedliche Blocks. Diese kleinen Blöcke oder die kleinen Blöcke, das ist die Switch-Matrix, das ist, wo die ganze Routing drin ist. Und dann gibt es Logikblöcke und dann verschiedene Reihen. Und einige sind, die roten sind für Speicher, die großen sind für mathematische Berechnungen und ihr bekommt die Idee.
Genau. Wenn ihr jetzt ein neues Projekt anfängt, dann müsst ihr erst einmal begründen, warum wollt ihr jetzt das Projekt überhaupt machen. Manchmal einfach nur aus Neugierde, aber hier hatten wir auch wirklich einen Grund. Denn mein Projekt, das ich hier mache, das kommt aus dem großen Forte-Projekt, wo wir umkonfigurierbare Chips aus MEM-Resistoren bauen wollten. Genau. Also aus den UK bekamen wir gesagt, wir sollten MEM-Resistoren betrachten und wir haben dann angefangen, FPGAs zu bauen aus den MEM-Resistors oder MEM-Resistoren. Ein MEM-Resistor ist praktisch ein analog einstellbarer Resistor. Und diese Widerstände, diese Resistoren, die brauchen eine hohe Spannung, wenn man sie programmieren will. Und damit haben wir dann einen Widerstand, aber wir wollen ja am Ende Nullen und Einsen und dann brauchen wir noch so analoge Hardware, so Voltage-Shifter, Spannungsshifter und so weiter und so fort. Das haben wir dann alles ingeniert. Genau, und dann haben wir die erste Version unserer Chips gemacht mit Industriewerkzeugen, aber das hat uns gezeigt, dass wir das tatsächlich hinbekommen. Genau, aber um so etwas alles hinzubekommen, brauchen wir ein Ökosystem. Wir brauchen irgendetwas, das dann auch praktisch das FPGA programmiert und das auch das FPGA Fabric generiert, also praktisch den Chip und den auch programmiert am Ende. Genau, es gibt eine Toolchain dafür, die heißt VPR von der Uni in Toronto. Das ist jetzt schon über 20 Jahre alt und trotzdem immer noch der Goldstandard. Es ist ein gutes Tool, man kann sich eigentlich nicht drüber beschweren, aber es ist extrem schwierig zu steuern. Und ich bin so ein Kontrollfreak. Ich hätte gerne genaue Kontrolle über alles, was da passiert auf dem Chip. Deswegen haben wir unsere eigene Sache entwickelt. Genau, es gibt auch noch andere Open Source FPGAs. Es gibt irgendwie Open FPGA, es gibt das aus Princeton. Die basieren alle auf VPR, aber die sind nicht besonders optimiert. Und das habe ich nicht so gemocht, weil am Ende wollen wir ja zeigen, dass wir auch praktisch Gewinn erzielen mit unseren Ergebnissen. Deswegen brauchen wir da eine gute Qualität. Und ja, ich habe mich dann entschieden, es wäre Zeit, etwas Neues zu machen. Und dann haben wir das Fabulous gemacht. Was ist jetzt Fabulous? Es ist ein vollständig integriertes Framework, um eingebettete FPGAs zu bauen. Hier oben im blauen Bereich sehen wir praktisch die Code-Generierung. Ganz oben spezifizierst du dein Fabric, also das eigene. Das sind Dateien, die du einfach reingibst. Wir haben so eine Bibliothek mit Primitiven, mit Lookup-Tables, mit arithmetischen Einheiten und so weiter. Ja. Und Fabulous generiert dann den RTL-Code und ein paar Constraints. Aber dann gibt es auch noch in der Mitte einen Architekturgraph und den wird man dann später brauchen. Dann unten gibt es dann einen Backend-Flow, der den tatsächlichen Chip generiert. Und was daraus kommt, ist sogenanntes GDS. GDS ist eine Datei, die sendet man dann an die Chipfabrik und das enthält die Informationen für die Chipmasken. Ganz rechts sieht man dann noch den Bitstream Compilation Flow. Was das ist, das ist tatsächlich von anderen Projekten gemacht. Genau, und ihr seht, da werden Dinge kompiliert. Wir können da dann Industrie-Tools verwenden wie Caden oder auch Open-Source-Tools wie OpenLane. Und OpenLane ist mittlerweile schon erstaunlich stabil und erlaubt Zivilisten, ihre eigenen Chips herzustellen. Okay. Wir haben versucht, unser Framework versatil zu machen, damit es sehr viele verschiedene Dinge machen kann. Es soll zum Beispiel in der Lage sein, seltsame Formen vorzugeben. Was wir hier sehen, zum Beispiel, ist ein umgekehrtes T. Man soll in der Lage sein, seine eigene Logik oder sein DSP oder was auch immer da reintun zu können. Wenn man irgendetwas ganz Bestimmtes für Machine Learning oder für Quantenverschlüsselung machen will oder so etwas, dann kann man das eben auch mit unserem machen. Oder wenn man bei uns das Routing manuell anpassen will, also wenn man zum Beispiel einen Sensor auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite einen Speicher, und wenn man dann will, dass die Daten von der einen Richtung in die andere Richtung fließen, dann kann man das eben auch damit umsetzen. Okay, wunderbar. Also, wenn du etwas mit FPGAs machen willst oder damit anfangen willst oder du etwas verrückt bist, genau, dann kann ich euch hier diese Grafik zeigen, die mal gemacht wurde. Das zeigt alle Startups, die etwas mit FPGAs machen wollen. Die Liste ist lange nicht vollständig, aber was wir sehen ist, dass der Großteil dieser Startups eben scheitert. Also muss es irgendetwas an FPGAs geben, das gar nicht so einfach ist? Was sind die häufigen Knackpunkte, wo es dann eben kaputt geht? Wenn wir mal zum Beispiel uns die Firma namens Tabula anschauen, was die wollten, wusste man schon, dass das nie klappen würden. Aber ansonsten, die anderen Firmen, was die falsch machen, ist, dass sie irgendwas mit ihren Tools falsch machen. Weil, wenn ihr FPGAs bauen wollt und ihr braucht ein Tool für ein Bitstream-Compilation, dann ist das Tool dafür deutlich schwerer, als am Ende wirklich das Silikon zu machen. Genau, vielleicht, um da nochmal ein bisschen drüber nachzureflektieren, merken wir, dass viele dieser Firmen irgendwelche Chips herstellen, die fürs Militär gemacht werden. Und es gibt ganz viele Firmen, die sind fröhlich über Govin. Das ist praktisch ein Klon von Mattis. Und sie sind recht stark mit dem chinesischen Militär verwandelt. Also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr in diesen Chips arbeitet. Okay, genug davon. Zurück zu den Designentscheidungen. Wir wissen jetzt, dass Lookup-Tables die grundlegenden Funktionsgenerator sind. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, wie groß sollen unsere Lookup-Tables sein. Und da gibt es eine große Menge an Arbeit in diese Richtung, wo die Leute erforscht haben, was ist, wenn wir ein 4-Inputs, ein 5-Inputs, ein 6-Inputs Lookup-Table nehmen und wie gut funktioniert das dann am Ende tatsächlich? Wie gut klappt das? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich hole immer größere Lookup-Tables, vielleicht brauche ich dann weniger davon. Aber ganz oft ist es so, dass ich dann tatsächlich gar nicht alle dieser Eingaben, alle dieser Inputs verwende in einem großen Lookup-Table. Und was das dann tatsächlich zeigt, blau ist für LUT4, rot ist für LUT5, gelb ist für LUT6. Und was diese Balken jetzt zeigen, ist, dass wenn wir große Lookup-Tables haben, dann werden wir nur eine Hälfte oder ein Drittel dieser großen Lookup-Tables überhaupt mit ihrer vollen Kapazität nutzen. Also was wir daraus lernen, ist, dass vermutlich große Lookup-Tables gar nicht so eine gute Idee sind. Genau. Was ich sagen will, ist, dass nur ein Drittel... Genau, aber große Lookup-Tables haben einen großen Vorteil, denn in der Regel sind sie besser im Stromverbrauch und auch in der Latenz. Genau, so viel zu den Lookup-Tables. Aber eigentlich denkt man ja, wenn man jetzt in FPGA kommt, dann kaufe ich da irgendwie ganz viele Lookup-Tables. Aber am Ende zahle ich für das Routing. Also es ist nett, dass ich ganz viele Logikblöcke irgendwie in meinem FPGA haben kann, die ich alle zusammenschalten kann. Aber es ist wirklich extrem teuer, weil ich male auf dem Papier irgendwie einfach ein Kabel von A nach B, aber auf dem FPGA muss ich da dann durch ganz viele Schalter durch. Das führt dazu, dass eben 70-80% der Fläche auf seinem FPGA für die Schaltung draufgehen, also einfach nur für das Verbinden von A nach B. Genau, deswegen, wenn ihr ein FPGA kauft, denkt darüber nach. Ihr kauft keine Lookup-Tables, größtenteils bezahlt ihr für das Routing. Deswegen müsst ihr gut darüber nachdenken, wie am Ende euer Fabric aussehen soll. Und eine Sache, die man da macht, ist eine einfache Beobachtung, dass, wenn man in einer Netliste Hardware baut, dann hat man ein paar Komponenten, die sind irgendwie stark gekoppelt und ein paar andere Komponenten, die sind schwach gekoppelt. Und das versucht man dann eben in seinem Fabric irgendwie abzubilden, indem man ein paar von diesen Lookup-Tables irgendwie in die Nähe zusammenclustert. Und dann haben die intern mehr Aktivität in einem Cluster als zwischen den Clustern. Genau, da gab es auch schon Forschung drüber, wo Leute eben Verschiedenes ausprobiert haben. Wie groß machen wir die Cluster, wie groß machen wir die Lookup-Table? Und irgendwo gab es dann einen Sweet Spot, das seht ihr da mit dem roten Kreis drum. Das ist, dass man 4 Lookup-Table nimmt und dann 4 bis 10 zusammenschaltet in so einem Cluster. Und genau das haben wir dann auch in Fabulous gemacht. Aber hier ist zu sagen, dass wenn wir einen erweiterten Herstellungsverfahren haben, wenn wir jetzt 22 Nanometer hätten, dann verschiebt sich diese Kurve ein bisschen. Wenn wir kleinere Herstellungsverfahren haben, dann wird dieser Sweet Spot eben nach rechts zu größeren Lookup-Tables wandern, weswegen moderne Architekturen größere Lookup-Tables haben. So, hier haben wir jetzt eine interessante Sache. Wie implementieren wir jetzt unsere Lookup-Tables? Man könnte ja denken, das sind einfach nur ganz viele Multiplexers, aber es gibt da eben noch andere Dinge, die man beachten muss, weitere Constraints. Zumindest sollte man diese beachten. Denn was dieses Diagramm hier euch zeigt, ist, dass wenn man einen breiten Multiplexer machen will, dann kann man da nicht einfach einen 16-Eingaben-Multiplexer nehmen, sondern das ist dann eben praktisch über verschiedene Level gelöst. Hier sehen wir das dann mit 3 Inputs und dann habe ich da halt 3 Layers. Und was ich jetzt hier zeigen will, ist, wenn man das letzte grüne Level betrachtet, der obere Teil, wenn jetzt der obere Teil schneller ist als der untere Teil, dann hängt meine Latenz von dem Input 2 ab. Und das ist ein gemeines Problem, wenn man Chip-Analyse betrachtet, macht, weil unsere Timing, unsere Zeitabläufe müssen, sind dann abhängig von dem Status der Logik. Und das kann man berechnen, aber normalerweise machen wir das nicht so. Ich will nur sagen, dass das dann alles sehr kompliziert wird, weil es eben unorthodox ist. Aber das, was ich eigentlich sagen will, ist, dass es nicht einfach funktioniert, nur irgendwie wahllos Chips auf, also Einheiten auf seinen Chip zu schmeißen. Das ist nicht genug. Genau, und wir haben dann irgendwann auch mal mit Berkeley zusammengearbeitet, um diese Dinge da automatisch zu generieren. Und wie das dann funktioniert, ist, dass man da praktisch so eine Art rekursive Struktur hat. Okay, vielleicht möchte ich auch größere Lookup-Tables haben. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist, dass ich beieinander liegende Lookup-Tables nehmen kann und die dann mit Multiplexern in größere zusammenschalten kann. Genau. Eine andere Sache, die Leute machen, ist, dass sie sogenannte teilbare Lookup-Tables machen, dass man irgendwie größere Lookup-Tables hat und die man dann wieder in kleinere Teile zerlegen kann. Genau. Dabei muss man aber beachten, wenn wir uns Lookup-Tables anschauen, die Eingaberouting für Lookup-Tables, das ist noch teurer als nur unsere Lookup-Tables. Ich habe diese Grafik hier reingemacht, weil sie sehr cool aussieht, aber ich sage euch, was das bedeutet. Was ihr hier seht, ist für eine Celix FPGA, die haben 8 Lookup-Tables A bis H, jedes hat 4 Eingaben. Und was zeige ich hier? Es ist, wie viele Eingaben, die in meine große Schaltermatrix reingeht. Und das wird dann irgendwann an einen Lookup-Table-Input gehen, vielleicht auch an zwei. Und wenn diese jetzt beide diesen gleichen Port teilen, dann zähle ich das. Also was wir hier jetzt sehen, ist, dass wir auf den Diagonalen sehen, wie viele Inputs, wie viele Eingaben ich überhaupt habe für diesen Multiplexer. Und was mir das jetzt sagt, ist, dass die Lookup-Tables für A, B, C und D exakt gleich viele Eingaben oder Inputs gemeinsam haben. Also diese Beobachtung ist etwas, das wir dann benutzen, um dann am Ende unser Routing etwas ökonomischer zu gestalten. Genau, aber das sind jetzt Low-Level-Details, die müsst ihr nicht so genau wissen. Okay, es gibt noch viel mehr wichtige Sachen. Wenn ihr zum Beispiel Arithmetik bauen wollt, dann verwendet man da in der Regel so etwas wie Carry-Ketten, also der Carry-Ripple-Adder, vielleicht kennt ihr den noch aus eurer Grundlagen des Computer-Engineering-Vorlesung. Genau, es gibt irgendwie den Voll-Addierer und dann gibt es den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten und der Übertrag, das Carry, geht dann von einem zum anderen weiter. Genau, und was Lattice schon vor ihren Lookup-Tables tut, ist, dass sie diese Carry, diese Übertraglogik eben vor ihrem Lookup-Tables haben. Und warum das funktioniert, ist dann erlaubt euch das, dass ihr Additionen machen könnt, aber halt auch nicht viel mehr fundamental. Okay, ich überspringe jetzt ein bisschen was aus Zeitgründen. Genau, was Silinx hier macht, ist, dass sie das anders machen. Sie machen dieses Carry-Chaining, die Überträge nach dem Lookup-Table. Ne? Also die Details sind ja auch gar nicht so wann. Aber wenn ihr das erst nach den Lookup-Tables macht, dann könnt ihr auch schnelle Arithmetik machen. Aber ihr könnt das auch verwenden, um irgendwie breite Logikgatter zu implementieren. Zum Beispiel manchmal braucht ihr irgendwie große Vergleicher oder ein AND-Gatter mit irgendwie ganz vielen Eingaben. Und hier kann man das dann eben implementieren. Interessant daran auch ist, dass Silinx ihr Prinzip der Logikoperationen bei sich, die bleiben sich treu praktisch. Der einzige Unterschied zu früher ist, dass die Lookup-Tables eben größer werden. Was bedeutet, dass diese 8 Blocks, die hier gezeigt sind, das sind die Lookup-Table, die kann man dann eben mehrere zusammenschalten, um halt größere Multiplexer zu bauen und damit bekommt man dann eben größere Lookup-Tables oder große Lookup-Tables. Genau, also um das alles zusammenzufassen, es gibt keinen einzigen Gewinner, alle haben irgendwie ihre eigenen Vor- und Nachteile. Der eigentliche Aussage, die ich hier treffen will, ist, dass fundamental unsere Arbeit und die drei wichtigsten Dinge, die man eben hat, wenn man irgendwie FPGAs bauen will, sind erstens Tools, Werkzeuge, zweitens auch Tools und drittens auch Tools. Ne? Also Tools, Tools, Tools. Und wenn wir unsere Designentscheidungen getroffen haben, haben wir uns immer geguckt, wie viel Unterstützung bekommen wir eben von diesen Synthesis-Tools? Was gibt uns dies? Was gibt uns das? Und darauf basierend haben wir die Entscheidungen getroffen. Okay, was ich sagen will, ist, dass Routing ist hier praktisch das Allerwichtigste. Was ich euch zeige, ist die Adjacency, also praktisch die Beieinanderigkeit von Silinx Lookup FPGAs. Genau, jeder Punkt in diesem Bild ist eine mögliche Verbindung, die man programmieren könnte. Und die Spalten sind die Inputs und die Zeilen sind die Lookup-Tables, vielleicht andersrum. Genau, also was ich sagen will, es kommen dann eben Kabeln aus verschiedenen Teilen der FPGA und das sind dann die Eingaben. Und dann habe ich eben die Lookup-Table-Inputs, das sind die Zeilen. Und das sehen wir hier jetzt. Und was dieses Bild jetzt ausdrücken will, ist, dass das Routing erstaunlich sparsam ist, also nicht dicht, sondern eher lose. Genau. Punkt 2 ist, was uns das zeigt, ist, dass wie viel des Routings eben irgendwie Eingaben des Lookup-Tables sind, wie viel sind irgendwie Kabeln, die beieinander sind. Ich weiß, ich bin hier sehr auf den Details unterwegs, ich will da auch gar nicht zu sehr reingehen. Aber was ich hier sagen will, ist, dass ein Großteil des Routing einfach nur die Eingaben in unsere Lookup-Tables sind. Das ist auch die Grafik mit den blauen Boxen, die ich euch eben gezeigt habe. Genau, also wenn ihr so eine Routing-Matrix implementieren wollt, dann müsst ihr eben ein bisschen darüber nachdenken, wie genau entwickelt ihr da die ganzen Schalterchen. Genau, und wir bekommen bei uns ungefähr ähnliche Dichtheit.
Da sollte ein Video sein.
That was the first bigger FPGA.
Das war das erste größere FPGA, man kann es hier ein bisschen sehen. Das war der größere ernsthafte Veröffentlichung, die wir hatten, dass diese Straßenanimationen, dass DSP-Blocks benutzt, dann, dass die Bitmaster sind im internen ROM-Ding gespeichert. Das ist Rendern von der Logik. Und man bekommt alle Elemente, die man in einem modernen FPGA hat, und die arbeiten zusammen. Wir hatten einen interessanten Fehler in diesem Chip. Und wie man die Uhr hier verteilt, man hat einen zentralen Uhrpunkt, wo man seine Uhr reinleitet, und dann von da wird es zu jedem Block, zu jedem Block, zu jedem Block weiter verteilt. Und was wir getan haben, was wir eher anders gemacht haben, dass die großen Blöcke rechts, die ihr seht, die haben ihre Uhr durch ihre Zeit durch einen anderen Punkt bekommen. Und da war ein kleiner Shift zwischen der Uhr, zwischen diesen RAM-Blocks, und dadurch hatten wir Zeitverletzungen. Und das ist ein hässliches Ding, was man mit den Routing-Werkzeugen ausgleichen kann. Aber für die Demo, die ihr gesehen habt, und wir mussten 100 Mal das Route machen, bevor wir eine Demo hatten, die funktioniert hat. Es kann in einem mehr strukturierten Weg gemacht werden, aber als wir diese Demo hatten, braucht man 100 Mal, um das zum Laufen zu bekommen. Das war unser erster, der fast alles hatte, ich sag fast, weil da ein kleiner Schritt gefehlt hat, den wir mit Open Source Tools machen konnten. Und wir mussten ein Industriewerkzeug dafür benutzen. Aber das war ein 100-Nanometer-Prozess. Und das kommt mit einem OpenPDK, und ihr könnt das runterladen. Ihr könnt auf das Git-Repo gehen. Und ihr könnt den Chip bis runter zu den Transistor, die Geometrie euch anschauen. Wir haben einen anderen Chip gebaut. Das ist komplett mit Open-Source-Werkzeugen gemacht. Wenn ihr euch das Git-Repo anguckt, es kompiliert bis zum Ende, ohne dass der User irgendwas benutzen muss. Das ist der Standard für heute FPGAs. Die Datencenter-FPGAs, die haben über 1 Million Lookup-Tables, und hier habt ihr 1000. Das ist wirklich klein im Vergleich. Aber ihr müsst gucken, dass hier das nur 10 Quadratmillimeter sind, und wir sind im 100-Nanometer-Prozess. Wenn ihr euch das genauer angucken wollt, das ist das Git-Repo. Die nächsten Schritte sind, wir haben noch ein korrektes Zeitmodell, und man muss ein bisschen in die Kristallkugel gucken, damit das Place and Route funktioniert. Da müssen wir noch ein bisschen Hausaufgaben erlösen. Wir müssen noch ein bisschen um die physischen Grenzen uns kümmern, um das noch ein bisschen weiter zu automatisieren. Und 4 more Tapeouts. Wir wollen einen, wo alles offen ist, mit dem RISC-V Embedded FPGA Board machen. Das hier in einer alten Audiokassette. Das ist das erste, wo alles offen ist. Das ist der erste Chip, wo alles offen ist, den wir gemacht haben. Und wir wollen das ein bisschen weiterentwickeln. Wir wollen RISC-V Kern rein mit einem FPGA. Wo ich nicht so wirklich weiß, was ich tun soll, da würde ich euch fragen, was ihr bevorzugt. Wir können Memory-Makros, was wirklich gute Performance hat. Aber die geben uns nur 12 Megahertz. Und da haben wir nur 1 Kilobit. Oder ich kann Siemens-Makros benutzen, die nicht offen sind, wo ich eine 2- bis 3-fache Kapazität bekomme und 100 Megahertz. Oder was bevorzugt ihr, dass alles offen ist und Verlust in der Dichte? Oder wollt ihr das Industrie-Makro hier haben? Ihr könnt den Chip nachher runterladen, aber das Speichermakro wäre dann eine schwarze Box. Was würdet ihr das Publikum bevorzugen? Okay, ich stimme dazu. Irgendjemand auf der Industrieseite?
Okay.
Ich glaube, das ist eine klare Entscheidung. Wenn ihr hier guckt, dann könnt ihr das QR-Code auf meinem Logo scannen, dann bekommt ihr zu der Dokumentationswebseite. Wir haben eine Sommerschule, FPGA at Night in Heidelberg. In dieser Sommerschule, wir nehmen die Chips raus und Teilnehmer bekommen die zurück. Und dann könnt ihr euren eigenen Chip da machen. Guckt das auf der Webseite an. Vielen Dank an alle die Leute, die diese Forschung möglich gemacht haben. Und ein Ending, ich überspringe das hier. Wir haben später ein Meetup und Open Source FPGAs und offenen ASICs Design Meetup. Es ist heute um 4 in der Nähe von der Chaos Post. Besucht uns da, wenn ihr mehr sehen wollt. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Thanks for the talk.
Danke für den Vortrag. Haben wir Fragen? Ich sehe eine Frage da.
Ist das an?
Wenn man das dichte SRAM und den offenen, die Siemens sind dichter, weil sie Regeln brechen, die verletzen die anderen Designregeln. Ich denke, jemand sollte eure eigenen Push-Design für euch designen. Ich wollte euch für den Vortrag die partielle Rekonfiguration zurückbringen. Das ist etwas, was die Industrie ignoriert hat, weil die Verteidigungskunden das ignorieren. Ich finde es echt gut, dass FPGAs partielle Rekonfiguration machen. Ich denke, das ist die Killer-App für FPGAs. Meine Frage ist, ist nicht so, dass über das technische Frage, sondern über das die Benamung. Offene Software hat drei Regeln, dass man die Software modifieren kann, damit sie offen ist, muss man sie modifieren können. Und Folien 33 und 43, 34 und 33, in diesen Folien sieht man genau die Engine am unten und dann ganz rechts und Folie 33. Und ich habe Skywater damit gearbeitet. Google verlangt aber, dass dieser Chips überall reingeht, dass es überall bei Google ihn reingeht. Und der Chip sitzt zwischen eurem Design und die äußeren Welt. So meine Frage ist, wenn diese Engine verpflichtend ist und dass man das nicht modifizieren kann, ist es dann tatsächlich ein offener FPGA?
Kurz, ja, es ist ein offener FPGA. Was du da siehst, ist nur das Vorgabe, also da ist gar kein Caravel at all. Das ist jetzt Skywater. Also erlauben Sie Tapeouts zu machen ohne dieses Programm. Das Google-Programm ist eh tot. Wir haben für unser Tapeout selbst bezahlt. Das hat ungefähr 10.000 gekostet. Ja, okay, interessant. Ich habe damals 10.000 oder mehr Google angeboten und sie wollten es nicht. Aber gut, dass sie ihre Meinung geändert haben. Ja, okay. Ich kann jetzt auch noch sagen, dass es in Zukunft Leute gibt, die dir über 100 Input-Output-Pins geben. Und tatsächlich ist es so, dass unsere I/O-Pins über die FPGA-Pins konfigurierbar sind. Also es ist alles fast so, wie wir es auch von den großen Firmen bekommt.
Next question, same microphone.
Nächste Frage, gleiches Mikrofon. Das Mikrofon, das niemand mag. Ich habe eine Frage über die Zeitanalyse. Wollt ihr auch in FPGA so designen, dass der Routing-Teil, dass man das Netz machen kann?
Ja, genau. Du hast gefragt nach der Induktanz und der Kapazität, die halt noch übrig bleibt in dem Geroute, die Stray Capacitance. Und ja, wir wollen unsere Chips so bauen, dass man das designen kann. Genau, also du wirst dann da am Ende in deiner Netliste nachfragen müssen, all diese Signale, die von Multiplexer zu Multiplexer gehen und so weiter. In echt ist natürlich noch komplizierter. Genau, weil wenn man Pfadtransistoren Multiplexer macht, dann ist es so, dass wenn man mehrere Pfade ein- und ausschaltet, eben irgendwie den Fanout ändert oder so etwas und das kommt da eben alles wieder zusammen. Okay, genau, das ist genau das, was wir gerade machen wollen, dass man eben solche total durchgreifende Analyse machen kann.
Danke für das alle, dass du das alles erzählt hast. Wie diese FPGAs benutzen, wir wissen nicht, wie sie benutzen. Das war sehr, sehr erhellend für mich. Meine Frage war über die Folie, wo den CPU und das GPU gezeigt hat und den Datenfluss von dem FPGA. Meine Frage ist, warum würden die Hersteller und ihr später auch warum einen soften CPU? Was wäre der Use Case, wenn man hier seine eigene Pipeline hat?
Okay.
Okay. Ich nenne es eingebettete FPGAs, weil es ist teuer, das neu zu konfigurieren. Und man will das auch nur da einbauen, wo man das wirklich braucht. Genau. Also wenn man jetzt eine CPU braucht, die irgendwie sicherer gemacht ist, dann macht man dann nur die Dinge rekonfigurierbar, die auch wirklich rekonfigurierbar sein müssen. Genau, okay, das Letzte, was ich gemeint habe, diese Box, die ich da habe, die wird irgendwie abgesichert sein. Und das ist dann da eben so darauf ausgelegt, dass man da auch eingebettete CPUs in dem FPGA machen kann. Und der Grund dafür ist, das habe ich euch gerade gesagt, das Allernützliche, was man auf so einem FPGA machen kann, ist irgendwie eine CPU zu bauen. Und jeder fragt mich, hast du diese und diese und diese CPU schon gemacht in deiner FPGA? Und sie sagen, dass deine FPGA-Fabric ist nur sinnvoll, wenn du auch diese oder jene CPU darauf ausführen kannst. Genau, deswegen tun wir bestimmte Dinge in unsere FPGAs, wie zum Beispiel verteilten Speicher für eine Register-File. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass man eben die FPGA irgendwie auf sein Ding konfigurieren kann. Also wenn ihr ganz viel Arithmetik machen wollt, dann könnt ihr da eben spezielle Dinge reinbauen.
Mikrofon Nummer 1. Danke für den Vortrag. Es war sehr erhellend. Meine Frage ist zu dem Tape-Out. Da hast du gesagt, da also wirst du eine kleine Box haben. Ist ein Weg, wie man benachrichtigt wird, wenn das kommt, nicht nur die Modelle, sondern auch Chips und eigene Designs zu implementieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Geht es da auch um die Summer School? Weil wir verkaufen keine Chips. Wir bauen diese Dinge bei uns lokal. Okay, ja, wir machen es ohne Fabrik. Wir haben Fabless früher verwendet. Du sendest denen die Dateien und sie bauen das dann für dich. Dann bekommt man am Ende diese, du siehst das vielleicht aus der Entfernung, die löten sogar schon deinen Chip schon da auf die Platine. Und du kriegst sogar die Platine mit, das PCB. Genau, also die haben da einen schön rausgearbeiteten Prozess. Ich möchte die jetzt hier nicht bewerben, aber ja, ich hoffe, in Zukunft gibt es noch mehr. Aber ja, man bezahlt denen so $10,000 und das ist praktisch ein Einstiegspreis. Es gibt billigere Optionen, wie zum Beispiel Tiny Tape Out. Und wenn du es kostenlos bekommen willst, dann kannst du auf unsere Summer School kommen. Okay, gut. Dann war die Frage eigentlich darüber, ob ihr auch Tape Outs macht. Ob ihr da was plant. Okay, wenn wir Tape-Out vorhaben und du hast eine gute Idee, dann finden wir vielleicht Platz für dich. Dann werfen wir das vielleicht auch noch da rein. Also melde dich bei uns, bitte.
Mikrofon Nummer 3. Hi. Danke für den Vortrag. Du hast die Speicher. Siehst du für eine Technologie MTGAs, wie man FPGAs in das Design da rein kann.
Okay, so.
Okay. Ja.
So. One thing where it may fly actually high is.
Eine Sache, wo das echt abgehen könnte, ist, dass wenn du dich noch an den Multiplexerbaum für mein Lookup-Table erinnerst, wenn ich da analog 2 Bits in jeder Zelle speichern könnten, dann. Genau, also ich benutze es analog. Dann brauche ich nur halb so viele Zellen in meinem Multiplexer. Er hat nur die Hälfte der Größe, also nur halb so groß. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich 4 Zustände mit 2 Bits unterscheiden muss. Wenn ich das billig machen kann, dann funktioniert das. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, das billig zu machen. Das ist alles derzeit noch Forschung, aber das ist eine der Dinge, mit denen wir derzeit spielen, genau. Also eigentlich muss es irgendwie verlässlich sein. Wir sagen, es ist inhärent verlässlich, aber es gibt da eben noch einige Probleme. Genau, und wir haben da noch Bereiche für Verbesserungen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Wir haben leider keine Zeit mehr. Aber ihr könnt dann später mit unserem Vortragenden sprechen. Gebt ihm nochmal eine große Runde Applaus. Thank you.